Ja, wie gesagt, wollen wir uns heute mit dem 24. Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses beschäftigen. Dieses Kapitel trägt die Überschrift über die staatliche Obrigkeit. Und ich möchte in dieser Lehrstunde heute ganz simple Fragen beantworten, nämlich drei. Erstens, was ist eine staatliche Obrigkeit? Zweitens, was sind die Aufgaben einer staatlichen Obrigkeit? Und drittens, wie soll sich ein Christ gegenüber einer staatlichen Obrigkeit verhalten? Diese drei Fragen wollen wir uns heute anschauen. Und es gibt in der Bibel mindestens vier sehr wichtige Bibelstellen zu dem Thema im Neuen Testament, die besonders wichtig sind, die wir uns heute auch gemeinsam anschauen wollen. Und ich lese die auch zu Beginn alle vier vor. Und zwar ist das einmal in Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Steht auch auf euren Handouts, diese Stellenangaben. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 und Titus Kapitel 3, Vers 1. Diese vier Texte, es gibt noch andere, aber diese sind besonders wichtig und wir wollen sie gemeinsam miteinander lesen und wir beginnen mit Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Da heißt es: Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute. Und du wirst Lob von ihnen haben oder vor ihnen haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuern, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, und die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Soweit Römer 13. Schlagen wir mal Petrus, also 1. Petrus, Kapitel 2 auf. Die Verse 13 bis 17. Der Apostel Petrus sagt etwas ganz Ähnliches wie der Apostel Paulus und schreibt 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 13 bis 17. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und nun 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 bis 4. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Hier schreibt Paulus: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und nun noch zum Abschluss Titus Kapitel 3. Der erste Vers, Titus Kapitel 3, der erste Vers. Hier sagt der Apostel Paulus den Titus: Erinnere sie, nämlich das sind die Gemeindemitglieder, erinnere die Gemeindemitglieder staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Soweit das Wort Gottes. Das sind die vier Bibeltexte, die besonders wichtig sind, die uns was zum Thema der staatlichen Obrigkeit sagen. Und wir wollen heute schauen, wie diese vier Bibelstellen unsere drei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet ja: Was ist eine staatliche Obrigkeit? Und ich habe euch eine Definition auf euren Handouts auch aufgeschrieben. Und ich habe dort geschrieben: Eine staatliche Obrigkeit ist eine uns übergeordnete menschliche Macht, Klammern Autorität, die von Gott eingesetzt wurde und seine Dienerin zum Guten ist. Diese Definition möchte ich kurz erklären. Also der Teil 1 dieser Definition lautet ja: Eine staatliche Obrigkeit ist eine uns übergeordnete menschliche Macht, also Autorität. Die Bibel spricht insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, von 5 menschlichen Autoritäten, die über uns gesetzt sind. Also die eine ist die staatliche Obrigkeit, die behandeln wir heute. Wenn du arbeitest, dann hast du einen Arbeitgeber. Das ist eine menschliche Autorität, die über dich gesetzt ist. Wenn du eine Ehefrau bist, hast du einen Ehemann. Das ist eine Autorität, die über dir steht. Wenn du ein Kind bist, hast du Eltern. Das ist eine Autorität, die über dich steht. Und wenn du Glied einer Gemeinde bist, dann hast du Älteste. Auch die sind eine Autorität, die über dich gestellt ist. Das sind alles Menschen, die eine Autorität über dich haben, die über dich gestellt sind in eine Verantwortungsposition und du ordnest dich ihnen unter, denn sie führen dich an und du hörst auf sie. Und deswegen sagt Paulus auch in Römer Kapitel 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Oder in Titus Kapitel 3, Vers 1 sagt er, also erinnere die Gemeindemitglieder, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten. Oder in 1. Petrus Kapitel 2, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter. Es sind Menschen, menschliche Einrichtungen, die über uns stehen, die übergeordnet sind, denen wir uns unterordnen. Und wir haben in Deutschland eine dreigliedrige Gewaltenteilung, Legislative, also das Parlament, das als gesetzgebende Gewalt fungiert, die Exekutive, also die Regierung als vollziehende Gewalt und die Judikative als rechtsprechende Gewalt, also die Gerichte. Und das sind alles Mächte, die über uns gestellt sind und wir sind ihnen untertan. Und zwar auf allen Ebenen, also auf Europaebene, auf Bundesebene, auf Landesebene oder auf Kommunalebene. Das heißt von Merkel bis zum Bürgermeister von Wetzlar. Sie alle sind über uns gestellt. Ja, sogar bis zum geringsten Angestellten vom Staat, sogar vom Ordnungsamt. Leute, die kommen und bestimmte Dinge überprüfen wollen, was uns manchmal nicht so gefällt. All diesen Leuten sind wir untertan. Wenn wir also mit dem Büchertisch auf der Straße sind und die vom Ordnungsamt kommen und wollen die Genehmigung sehen, dann zeigen wir sie ihnen und sind freundlich zu ihnen und ordnen uns ihnen unter, denn sie sind Diener des Staates. Also vom Höchsten bis zum Geringsten. Wir ordnen uns ihnen unter. Sie ordnen was an und wir ordnen uns unter. Die staatliche Obrigkeit, das ist eine uns übergeordnete menschliche Macht und Autorität. Das sind Menschen, die in einer Verantwortungsposition über uns stehen und wir ordnen uns ihnen unter. So, die Definition geht aber weiter. Es ist nicht nur eine uns übergeordnete menschliche Macht, sondern diese ist auch von Gott eingesetzt. Das heißt, es ist nicht bloß menschliche Autorität, die hinter dem Staat steht. Die Bibel, das ist eine biblische Wahrheit, die viele nicht verstanden haben, aber Gott hat die Regierung eingesetzt. Ja, jeden einzelnen Regenten hat er verordnet und eingesetzt. Das ist eine biblische Wahrheit, die wir unbedingt verstehen müssen. Paulus sagt das ja klipp und klar in Römer Kapitel 13. Also da sagt er, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Und jetzt hört mal, was er sagt. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die Regierung ist von Gott eingesetzt. Die Bibel lehrt, dass jeder Herrscher, der regiert, von Gott die Macht dazu bekommen hat und von Gott eingesetzt wurde. In Daniel Kapitel 2, Vers 21 heißt es von Gott, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Es ist Gott, der das tut. Ja, wir wählen, aber Gott ist es letztendlich, der diese Machthaber einsetzt. Nebukadnezar musste das auf schmerzliche Weise lernen, diese Lektion. Wir lesen das in Kapitel 4, Daniel. Da hört er plötzlich eine Stimme aus dem Himmel. Und die sagt ihm plötzlich, dein Königtum ist von dir gewichen. Also Gott hat die Macht, das Königtum ihnen zu entreißen, wann er will. Und dann spricht Gott, und man wird dich von den Tieren ausstoßen, von den Menschen ausstoßen. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dich vergehen, bis du erkennst, bis du was erkennst, also was soll Nebukadnezar erkennen, hört mal, dass der Höchste, also Gott, Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Das war die Lektion, die Nebukadnezar lernen musste. Gott ist es, der Macht hat über das Königtum der Menschen und er verleiht es, er gibt es, wem er will. Es ist Gottes Macht. Gott entscheidet, er bestimmt, wer Herrscher wird und wer nicht. Das ist eine klare Sache, wir könnten uns dann auch viele Bibelstellen angucken. Aber Paulus sagt das auch in aller Deutlichkeit. Gott hat den Staat und jeden Regenten eingesetzt. Und das bedeutet, wenn du dich dem Staat widersetzt, der Autorität des Staates, widersetzt du dich in Wirklichkeit Gott. Das ist eine ernste Sache. Denn wir als Christen wollen ja Gott nicht widerstreben. Paulus sagt das ganz klar. Und natürlich kommt jetzt in uns gleich dieser Protest auf, der fragt, also hat Gott wirklich jeden Herrscher eingesetzt? Also er hat doch ganz sicherlich nicht Hitler eingesetzt. Also muss man das wirklich so verstehen? Also Paulus sagt, es gibt keine staatliche Macht, außer die, die von Gott verordnet ist. Und Paulus schreibt das auch nicht irgendwie blauäugig oder naiv, denn zu der Zeit, als er das an die Römer schrieb, war Nero an der Macht. Ja, die Christenverfolgung kam ein bisschen später. Aber Paulus war sich doch im Klaren 3 Dinge über Nero. Also die Weise, wie er an die Macht gekommen war, waren Intrigen und Mord. Das war keine saubere Sache, wie er an die Macht gekommen ist. Das zweite ist, Nero war ein Götzendiener, ein gottloser Heide, ein Mann voller Boshaftigkeit. Das war kein Geheimnis. Und drittens, er ordnete auch viele Dinge an, die sündhaft waren und zutiefst boshaft. Götzendienst zum Beispiel. Paulus war sich dessen bewusst und schreibt dennoch, dass alle Herrschaften eingesetzt sind von Gott. Paulus war sich dessen bewusst. Er schreibt hier nicht blauäugig oder naiv. Selbst die schlimmsten Herrscher sind an die Macht gekommen, weil Gott ihnen diese Macht verliehen hat und er es verordnet hat. Das ist eine biblische Wahrheit. Aber Achtung jetzt, und das ist wichtig. Gott hat diesen bösen Herrschern wie Nero oder Hitler niemals befohlen, Unrecht zu tun. Alles Unrecht, jede Sünde, die Hitler oder Nero oder andere verübt haben, gehen ganz allein und ausschließlich auf ihr Konto. Es ist nicht Gottes Sünde. Gott ist nicht schuld an dem Verbrechen von Hitler und an seiner Boshaftigkeit. All diese Sünden kommen aus Hitler selbst. Denn Gott hat niemals diesen bösen Herrschern den Befehl gegeben, tue Unrecht. Der Befehl Gottes lautet, tue Gutes. Und die Nazi-Regierung hat diese Aufgabe Gottes nicht erfüllt, sondern sie haben ihre Macht missbraucht. Und das führt uns jetzt zu dieser zweiten Frage. Was sind denn die Aufgaben einer staatlichen Obrigkeit? Ich habe hier eine Definition geschrieben. Eine staatliche Obrigkeit ist eine uns übergeordnete menschliche Macht, die von Gott eingesetzt wurde. Okay, das haben wir verstanden. Und seine Dienerin zum Guten ist oder sein soll. Habt ihr das gehört? Die staatliche Obrigkeit hat einen Zweck. Sie hat einen von Gott gegebenen Auftrag, eine Aufgabe, die sie erfüllen soll. Das heißt, Gott setzt nicht bloß die Mächtigen ein, er gibt den Mächtigen auch den Befehl, wie sie handeln sollen. Und Hitler hat diesen Auftrag missachtet. Und das ist übrigens bei jeder Autorität so, die Gott einsetzt, bei Eltern, Ehemännern, Arbeitgebern, Ältesten. Er gibt ihnen nicht bloß die Macht, sondern er ordnet ihnen auch an, wie sie handeln sollen. Und wenn diese die Macht empfangen haben, diese Macht nur missbrauchen, dann ist Gott nicht der Sündige, sondern die, die so Gott missachten und ihre Macht missbrauchen und sündigen. Was soll also der Staat tun? In Römer 13 lesen wir, Vers 3, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Lesen wir nochmal 1. Petrus, da heißt es, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn, oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden. Wozu? Zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Also hier erfahren wir, der Staat ist Gottes Dienerin. Und seinen Dienern verleiht Gott nicht bloß nur Macht, sondern auch eine Aufgabenbeschreibung. Und die Aufgabenbeschreibung lautet, du sollst die Bösen bestrafen, wenn nötig mit Gewalt. Und du sollst Rache durchführen für die, die Ungerechtigkeit, an denen, die Ungerechtigkeit vollbracht haben. Und du sollst die, die Gerechtigkeit verüben, beschützen, loben und unterstützen. Wozu? Wir lesen dann ja im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 2, dass wir ja beten sollen für die staatliche Obrigkeit. Und da wird auch ein Ziel genannt, wozu das alles sein soll. Nämlich damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das heißt, die Aufgabe des Staates ist es, die ihm von Gott aufgetragen wurde, den öffentlichen Frieden, die Ordnung und die Gerechtigkeit zu bewahren. Gott hat also nicht nur eine Dienerin eingesetzt, sondern er hat ihr auch gesagt, was sie tun soll. Und wenn ein Staat sich nicht an diese Anordnungen hält, dann sündigt dieser Staat gegen Gott und Gott wird diesen Staat strafen. Hitler hat genau das Gegenteil von dem getan. Er unterdrückte, bestrafte, verfolgte, tötete die Unschuldigen und unterstützte, lobte und förderte die Übeltäter. Er suchte nicht den Frieden, er suchte bekanntlich den totalen Krieg. Er suchte nicht Gott zu gehorchen und dem Wohl des Volkes zu dienen, er missbrauchte seine Macht. Aber die Aufgabe des Staates ist es eigentlich, eine Dienerin zum Guten zu sein, die Gesellschaft zu ordnen, Leben und Eigentum zu beschützen, Frieden zu sichern, Gerechtigkeit herzustellen, zu erhalten und Verbrecher zu bestrafen. Das ist die klare Aufgabe des Staates, die Gott gegeben hat. Und das führt uns jetzt aber auch kurz zu dieser Frage, ist es denn überhaupt erlaubt, dass ein Staat jetzt Kriege führt? Kann ein Staat Kriege führen? Ist das biblisch auch akzeptabel? Um das klar zu sagen, ja, natürlich darf ein Staat Kriege führen. Paulus sagt ja in Römer Kapitel 13, dass der Staat das Schwert nicht umsonst trägt. Natürlich geht es hier in erster Linie um die Bestrafung der Bürger im eigenen Land. Aber das Verantwortungsgebiet des Staates reicht auch noch weiter. Und das können wir ganz einfach erklären und das runterbrechen auf eine ganz verständliche Ebene, sodass jeder das verstehen kann. Stell dir vor, du gehst jetzt hier in Wetzlar auf der Straße lang und du siehst, dass dort eine Frau angegriffen wird und vergewaltigt werden soll von jemandem. Was machst denn du? Gehst du einfach dran vorbei? Lässt das geschehen? Ich hoffe nicht, denn das ist auch in Deutschland strafbar. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Und jeder weiß, deine Nächstenliebe Die sollte sich darin zeigen, dass du hingehst und versuchst, diese Frau zu befreien. Wenn das sogar bedeutet, dass du deswegen verprügelt wirst oder wenn du diesen Übeltäter eine runterhauen müsstest. Ja? Jeder versteht das. Das hat etwas mit Nächstenliebe zu tun. Und jeder weiß, das ist heldenhaft, wenn du dich das traust und wenn du das tust. Und was auf dieser kleinen Ebene, auf dieser privaten Ebene in der Stadt gilt, gilt auch auf der hohen und größeren Ebene. Wir können nicht als Staat einfach zuschauen, wenn irgendeiner, der Macht hat, plötzlich irgendwelche Dörfer niedermetzelt, Frauen vergewaltigt, Häuser verbrennt und Kinder tötet. Wenn wir da zuschauen, obwohl wir die Macht haben, einzuschreiten, dann tun wir etwas, was nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun hat. Was auf der kleinen Ebene gilt, gilt auch auf der großen Ebene. Es war richtig, dass die Alliierten gekommen sind und die Nazi-Herrschaft bekämpft haben. Dass sie nicht zugeschaut haben, wie Hitler weiter unzählige Menschen quält und umbringen lässt. Es war richtig. Natürlich muss der Krieg notwendig sein und nicht um irgendwelche Ölressourcen zu bekommen oder sonstige Dinge. Um Gerechtigkeit und Frieden aufrechtzuerhalten, ist es bei Zeiten notwendig, gewalttätig zu werden. Um diejenigen zu schützen, zu fördern, die Gerechtigkeit üben und unschuldig sind. Und deswegen ist auch Militär notwendig. Und deswegen ist auch Polizei notwendig. Ja, die Leute, die gegen Militär sind, die müssten auch gegen Polizei sein. Und das will ich mal sehen, dass die das wollen. Beide, Polizei und Militär, müssen aufgrund der Boshaftigkeit der Menschen mit Gewalt einschreiten. Und jeder, der so utopisch denkt, dass das nicht nötig sei, der hat die Boshaftigkeit des Menschen nicht erkannt. Der denkt, man könnte die Polizei entwaffnen oder das Militär würde man nicht mehr brauchen. Und deswegen, und das möchte ich auch ganz klar sagen, wenn nötig, darf Militär und Polizei auch töten. Und noch hier mag vielleicht der Aufschrei irgendwie aufkommen und dass der eine oder andere sagt, aber es heißt doch, du sollst nicht töten. Das ist doch das sechste Gebot. Ja, aber Paulus sagt doch hier, dass dem Staat das Schwert gegeben ist und damit soll er ganz sicherlich nicht Brote schmieren. Ja? Es ist deutlich, was Paulus damit meint. Und wenn du liest in 2. Mose Kapitel 20, Vers 13, das sechste Gebot, du sollst nicht töten, musst du auch ein bisschen weiterlesen. Im nächsten Kapitel heißt es sofort, wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Und an ganz vielen Bibelstellen befiehlt Gott ganz deutlich die Todesstrafe. Und dann einfach zu sagen, aber hier heißt es doch, in den Versen zuvor, du sollst nicht töten, du musst die Bibel im Kontext lesen. Muss verstehen, worum es geht. Und außerdem ist das hebräische Wort, was da benutzt wird, auch nicht das ganz normale Töten, zum Beispiel als Bestrafung vom Staat, sondern es ist klar, es geht hier um verbrecherische Tötungshandlungen. Es geht also darum, dass du nicht als Privatperson dich irgendwie rächen sollst und jemanden umbringen sollst, ermorden sollst. Es geht darum, dass der Staat die Aufgabe hat, das richterlich und in angemessener Weise zu vollziehen. Aber manche lesen dann Lukas Kapitel 3, Vers 14, da kommen ja die Soldaten zu Johannes und fragen, was sollen sie tun, also wie sollen sie Buße tun. Und da heißt es in der Elberfelder, tut niemand Gewalt, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Also zunächst einmal sollte dir auffallen, dass Johannes nicht sagt, hör auf Soldat zu sein. Er sagt nicht, quittiere deinen Dienst. Aber hier heißt es ja in der Elberfelder, dass man niemandem Gewalt antun soll. Also Soldaten, die keine Gewalt haben, irgendjemanden einzuschreiten mit Gewalt. Also meint das Johannes wirklich? Nein, es ist ein bisschen missschicklich, also ungeschickt übersetzt. Die ESV macht das zum Beispiel im Englischen richtig. Dieses Wort, das hier eigentlich für tut niemandem Gewalt an benutzt wird, ist im Griechischen sowas wie schüttel niemanden durch. Und das war eigentlich ein Ausdruck dafür, dass du niemanden durch Drohung irgendwie Geld abknöpfen sollst. Und so übersetzt das auch die ESV. Das bedeutet, was Johannes ihnen eigentlich sagen will, ist, begnügt euch mit eurem Sold. Ihr sollt nicht Gewalt irgendwie missbrauchen. Ihr sollt nicht Leute misshandeln zum euren persönlichen Gewinnen oder euren Zwecken oder was auch immer. Seid gerecht. Übt Gerechtigkeit. Vollzieht euren Dienst in guter Weise. Die Aufgabe des Staates ist es, Böse zu strafen und Gute zu beschützen, um den öffentlichen Frieden und die soziale Gerechtigkeit zu erhalten. Und drittens nun, wie soll ein Christ sich gegenüber einer staatlichen Obrigkeit verhalten? Drei Dinge sind von uns gefordert, nämlich Gehorsam, zweitens Ungehorsam und drittens Gebet. Gehorsam. Gehorsam bedeutet, wir sollen tatsächlich das machen, was der Staat uns sagt. Wenn der Staat etwas anordnet, dann tun wir das. Und das betrifft übrigens auch die Gesetze, die wir für sinnlos halten. Es gibt viele Gesetze, die ich für sinnlos halte vom deutschen Staat. Zum Beispiel, dass wir hier nicht parken dürfen in der Turmstraße, ja? Weil da keine Markierungen sind. Da ist so viel Platz, wir dürfen dort nicht parken. Ich halte das für sinnlos. Aber ich ordne mich dem unter. Ich parke jetzt woanders. Ich habe auch schon ein paar Strafzettel bekommen. Und ich protestiere auch nicht, sondern ich bezahle das dann. Was der Staat von uns fordert, das tun wir. Gehorsam. Aber zweitens auch ungehorsam. Der Staat mag zwar sinnlose Dinge von dir fordern, aber er darf niemals sündhafte Dinge von dir fordern. Hitler gebrauchte tatsächlich Römer 13, um blinden Gehorsam, Kadavergehorsam zu fordern. Und er hat gesagt, wir sind von Gott eingesetzt und ihr habt zu tun und zu lassen, was wir euch sagen. Aber das ist völliger Unsinn, denn die Aufgabe des Staates ist ja, das Böse zu strafen und das Gute zu tun oder die Guten zu beschützen. Und Hitler tötet jetzt die Unschuldigen und fördert die Verbrecher. Das heißt, er pervertiert völlig das, wozu der Staat überhaupt da ist. Und hier gilt das Prinzip, du musst Gott mehr gehorchen als Menschen. Wir haben diese Stelle in Apostelgeschichte 5, wo den Aposteln verboten wurde zu predigen vom Staat, ja, von denen, die in Macht stehen. Und da heißt es ab Vers 27, also Apostelgeschichte 5, sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nichts zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen, also Jesus. Und Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Staat darf alles von uns fordern, auch sinnlose Dinge, solange diese sinnlosen Dinge nicht sündhafte Dinge sind. Hier hört unser Gehorsam auf. Hier gilt die Regel, wenn der Gehorsam gegenüber dem Staat zum Ungehorsam gegenüber Gott führt, dann wird Ungehorsam den Staat gegenüber zu unserer Pflicht. Wenn der Gehorsam gegenüber dem Staat zum Ungehorsam gegenüber Gott führt, dann wird Ungehorsam den Staat gegenüber zu unserer Pflicht. Diese Autorität des Staates steht zwar über uns, aber sie steht nicht über Gott. Wir müssen Gott mehr gehorchen als menschlichen Mächten. Das heißt, menschlichen Mächten, egal wie mächtig sie sind, gehorchen wir nur insoweit, als dass deren Gebote mit Gottes Geboten übereinstimmen, beziehungsweise den Geboten Gottes nicht widersprechen. Und das gilt jetzt übrigens von allen Autoritäten, die über dich gesetzt sind. Also von Arbeitgeber, Eltern, Ehemännern, Ältesten. Die können Dinge von dir verlangen. Aber sobald diese Dinge sündig sind, dann darfst du ihnen nicht gehorchen. Denn dann missbrauchen sie ihre Macht und gehen weiter als ihr Gebiet, das Gott ihnen zugedacht hat. Gehen weiter als dieses Gebiet, als ihre Autorität ihnen überhaupt zumisst. Ungehorsam müssen wir auch dann sein, wenn der Staat seine Autorität überschreitet und zum Beispiel meint, er könne bestimmen, was wir glauben sollen oder wie wir den Gottesdienst feiern sollen. Auch dann überschreitet der Staat sein Machtgebiet. Es gibt viele Beispiele in der Heiligen Schrift, wo die Heiligen sich dagegen wehren, wenn der Staat meint, seine Autorität zu überschreiten und jetzt in religiösen Dingen das Sagen zu haben. Zum Beispiel ging das Gebot aus zur Zeit Daniels, dass man nicht beten sollte. Und Daniel tat es trotzdem und wurde in die Löwengrube geworfen. Oder die Freunde von Daniel sollten sich niederwerfen vor einer Statue. Etwas, was Gott verboten hatte. Und sie wurden in den Feuerofen geworfen, weil sie sich widersetzten. Gott allein gebührt Anbetung und er allein bestimmt, wie wir unseren Gottesdienst zu führen haben. Das heißt, der Staat mag zwar viele Dinge von uns fordern und sogar auch Steuern. Die sollen wir geben. Jesus selbst sagt das an einer Stelle, Matthäus 22, da sagt er, in Vers 21, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da geht es um Steuern in dem Kontext. Und in Römer 13 sagt Paulus ja, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hier fortwährend beschäftigt sind, also auch bezahlt werden müssen. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuern, dem die Steuern, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Damit diese Leute, die angestellt sind und im Staat arbeiten, ihre Arbeit tun können, dürfen sie Steuern einnehmen. Und auch damit andere Dinge gemacht werden, wie dass die Autobahn ordentlich ist oder die Parkanlagen oder dass die Armee finanziert wird oder was auch immer. Wir verstehen diese Dinge, dass dazu Steuern eingenommen werden müssen und wir bezahlen sie auch gerne. Der Staat kann diese Dinge von uns verlangen, aber er hat nicht das Recht, Dinge zu verlangen, die Gott verboten hat. Wenn der Staat zum Beispiel fördert, Kinder am Bauch zu töten, dann stimmen wir hier nicht überein, sondern stellen uns dagegen und nennen das Unrecht. Egal, was der Staat sagt. Und viele andere Dinge könnten wir noch nennen. Aber wir hoffen natürlich und wir beten dafür, dass der Staat Gesetze erlässt, die an Gottes Wort orientiert sind und dem nicht widersprechen. Das heißt, dass der Staat tatsächlich Gottes Dienerin ist, ihm dient, Böses straft und Gutes fördert. Und das führt uns jetzt zu dem Punkt, dass wir für unseren Staat auch beten sollen. Das lesen wir dann in 1. Timotheus Kapitel 2. Da heißt es, ich ermahne nun vor allem Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir beten für unseren Staat. Wir sollen beten für alle, die in Hoheit sind. Warum? Er sagt das ja in Vers 2, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das heißt, das Ziel ist, dass der Staat so eine gute Dienerin Gottes ist, dass es ihm gelingt, den Frieden so aufrechtzuerhalten, dass wir unseren Glauben in Frieden ausüben dürfen, nicht verfolgt werden und dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in diesem Land. Und das haben wir übrigens in Deutschland. Das haben wir. Wir haben Frieden. Wir können ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottseligkeit und niemand hindert uns daran. Ist euch das schon mal aufgefallen, was das für ein Privileg ist? Dass diese Funktion, die Dienerin Gottes hat, hier, natürlich nicht in allen Dingen, aber es funktioniert in der Hinsicht, dass wir uns hier treffen können und nicht verfolgt werden. Erst letztens habe ich gehört, wie ein älterer Mann sagte, uns fehlt die Verfolgung, wir werden gar nicht geläutert und so weiter. Es gibt Leute, die wünschen sich Verfolgung und meinen, wir müssen irgendwie darum beten, dass wir auch mehr angegriffen werden oder was auch immer oder das erhoffen. Ist völliger Blödsinn. Ist völliger Blödsinn. Paulus sagt, worum wir flehen sollen, was wir erhoffen sollen. Und das ist das Gegenteil von Verfolgung. Aber wenn du jetzt diese ruhige und stille Zeit ausnutzt, um faul zu werden und dem Herrn nicht zu bekennen, dann ist das deine Schuld. Dann ist das deine Schuld. Wenn du diese Zeit ungenutzt lässt. Und deswegen sagt Paulus auch, wir sollen Danksagungen bringen. Vers 1 sagt er das da ja. Danksagungen. Wir können Gott für diesen Segen, den wir hier genießen, danksagen. Und warum beten wir noch? Naja, damit alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wir flehen auch darum, dass unsere Politiker Christus erkennen, die Wahrheit erkennen, gerettet werden und die biblischen Wahrheiten, Gesetze erkennen und demgemäß auch Gesetze erlassen. Okay, ein Christ soll also gehorsam sein, soll gleichzeitig aber auch ungehorsam sein, wenn der Staat Dinge verlangt, die Gottes Gebote missachten, und er soll für den Staat beten. Aber noch eine andere Frage zum Schluss noch. Darf ein Christ jetzt eigentlich selbst in die Politik gehen und auch zum Beispiel Polizist oder Soldat oder irgendwie sowas werden? Ja, natürlich. Das sind ehrenswerte Berufe, die du als Christ natürlich auch ausführen darfst. Und übrigens, Soldaten und Polizisten verdienen unseren größten Respekt, denn sie setzen ihr Leben ein für unsere Sicherheit. Natürlich gibt es auch da Missbrauch und Korruption, aber seht ihr nicht das Gute, dass die Polizisten da sind in unserem Land? Sie verdienen unsere Hochachtung und unseren Respekt. Und natürlich darf auch ein Christ Soldat sein oder Polizist sein. Und auch wenn er diese Position hat, darf er auch tatsächlich sein Schwert benutzen. Es ist nicht so, dass ein Polizist, wenn er Christ ist, dann plötzlich nicht schießen dürfte. Wenn ein Amokläufer auf der Straße rumläuft und reihenweise Menschen killt, dann darf auch der Polizist, der Christ ist, zu seiner Pistole greifen und schießen. Denn er hat dann das Schwert in gerechter und rechter Weise gebraucht. Übrigens kommen auch viele Soldaten in der Bibel vor, die Christen sind. Sie haben ihren Dienst nicht quittiert. Und auch Christen dürfen sich in der Politik engagieren. Manche meinen, das kann nicht sein, gleichzeitig dem Staat dienen und Gott. Aber habt ihr nicht gelesen, dass der Staat Gottes Dienerin ist? Gott hat doch diese Regenten eingesetzt und die sollen ihm dienen. Und das soll kein Christ tun dürfen? Das sollten gerade Christen sein. Denn gerade Christen sollten wissen, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen, sondern in Gerechtigkeit handeln. Das, was sie tun, an den Gesetzen Gottes ausrichten und diesen Dienst bewusst vor Gott tun, weil sie sich bewusst sind, das ist ein Dienst für Gott. Es wäre schön, wenn mehr Christen in die Politik gehen würden. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch 5 kurze praktische Hinweise geben, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Erstens, ordnet euch unter und tut, was der Staat sagt. In 1. Petrus 2, Vers 13 heißt es, ihr ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Das heißt, mach dir bewusst, wenn du den Staat gehorchst, gehorchst du Gott. Widerstrebe nicht dem Staat, rebelliere nicht gegen ihn, sondern seid gute, vorbildliche Bürger und Untertan. Macht, was der Staat euch sagt. Und zwar ohne Murren. Ihr wisst, Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren. Und das gilt auch in Bezug auf den Staat. Ich weiß, dass wir den Hang dazu haben, wenn es manchmal so sinnlose, bürokratische Dinge gibt, dass wir murren, ja, und dass wir meckern auch gegen den Staat. Aber das sollen wir nicht tun. Wir sollen verstehen, dass das, was wir tun, weil der Staat es angeordnet hat, dass wir es dem Herrn tun. Und wenn du irgendwelche Dinge ausfüllst, dann tust du das dem Herrn. Und das geht ziemlich in die Praxis hinein. Natürlich sind wir in einer Demokratie, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir dürfen Dinge anmerken, Dinge auch sagen, wo wir erdenken, dass etwas verändert werden sollte. Aber das sollen wir in aller Demut und Sanftmut tun. Es ist eine Autorität, die von Gott eingesetzt wurde. Und darum meckern wir nicht mit dem Ordnungsamt oder was auch immer. Jedes Mal, wenn ich dem Ordnungsamt von Wetzlar schreibe, dann sage ich ihnen, dass ich dankbar bin für ihren Dienst. Und das gilt übrigens allen Autoritäten. Ja? Das heißt, wenn dein Ehemann oder dein Arbeitgeber sich komisch benehmen, dann hoffentlich pöbelst du nicht rum wie ein Verrückter, sondern verstehst, dass es Autoritäten sind, die über dich eingesetzt sind, und in Demut, Sanftmut und Freundlichkeit machst du darauf aufmerksam, wenn du vielleicht eine Sache anders siehst. Sei demütig, freundlich. Zweitens, sei Gott mehr gehorsam als der menschlichen Regierung. Das bedeutet, halte die Augen auf. Sobald der Staat seinen Dienst nicht erfüllt, indem er Gutes tut und Unrecht straft, sondern stattdessen Unrecht tut und das Gute abschafft, so wie unter Hitler, dann darfst du das weder gutheißen noch dem Folge leisten, sondern musst dich zur Wahrheit stellen und dem Staat widersetzen. Dich dem widersetzen. Ja? Halte die Augen auf, nicht alles, was der Staat von dir verlangt, musst du auch tun. Drittens, Fühlt euch frei, euch in der Politik oder im Dienste des Staates allgemein euch zu engagieren. Einer der Gründungsväter der reformierten Baptisten in England war William Kiffin. Und der hatte ein sehr gutes Verhältnis, zum Beispiel von der Regierung von Cromwell bis zu Jacob II. Er wurde später sogar Mitglied vom Parlament und war noch später sogar Stadtältester in London. Es ist in Ordnung, dass Christen sich politisch engagieren und auch Polizisten werden. Aber dabei geht es nicht darum, durch Politik oder soziales Engagement irgendwie das Reich Gottes auf Erden aufzurichten und die Gesellschaft zu transformieren und keine Ahnung, was sich alles zu überlegen, anstatt das Evangelium zu predigen. Hier geht es einfach darum, das von Gott gesetzte Ziel, was Gott vorgegeben hat für die Dienerin des Staates, sich darum bemühen, dass das erfüllt wird, weil es Gottes Befehl ist. Ja? Nämlich Ordnung, Frieden, Gerechtigkeit, soweit es in einer gefallenen Welt überhaupt möglich ist, sich zu bemühen, dass das umgesetzt wird. Denn wer im Staat arbeitet, der dient Gott. Denn Gott hat die Regierten eingesetzt. Das ist wichtig. Es gibt derzeit so viel Kritik gegen die bestimmten Evangelikalen, die irgendwie Gesellschaftstransformation durch politisches Engagement und was weiß ich was durchführen wollen. Da läuft einiges gewaltig falsch, aber wir dürfen hier nicht die biblischen Prinzipien außer Acht lassen, dass es richtig ist, sich für diese Dinge einzusetzen. Viertens, sei dankbar für die Regierung, egal auf welcher Ebene. Also die Obrigkeit wurde dir ja geschenkt, und zwar dir zum Guten, sagt Paulus. Das heißt, sei dankbar für den Dienst der Obrigkeit, egal jetzt auf welcher Ebene, sei es Polizei, Politessen, Ordnungsamt, Stadtbüro und keine Ahnung was. Bedank dich. Bedank dich. Und drück das auch aus. Ja, wie ich auch schon sagte. Wenn du mal einen Polizist siehst, der da lange rumstehen muss, dann geh doch und kauf ihm mal einen Kaffee und bedank dich für seinen Dienst. Und sag, in der Bibel steht, dass wir solche, die in Verantwortung stehen, ehren sollen. Und dass wir froh sind über ihren Dienst. Dass sie auf Sicherheit achten in unserem Land. Zeig ihm den Respekt, den ihm auch gebührt. Und sei ein Segen für all die, die eingesetzt sind über uns. Und behandle sie nicht unfreundlich. Auch nicht am Telefon, wo dich niemand sieht. Und fünftens, bete wirklich für die Regierung. Bete, dass Gott sie zu seiner Ehre gebraucht und zum Wohle des Volkes sie Entscheidungen treffen in Weisheit, so dass dieses Ziel erreicht wird, dass wir in Ruhe, Stille leben können, in Frieden. Und unseren Glauben so ausleben dürfen, wie die Bibel es sagt. Und nicht durch soziale Ungerechtigkeit oder durch Gewalttätigkeit und Verfolgung davon abgebracht werden. Bete, dass sie die Wahrheit erkennen und sie gerettet werden. Bete darum, dass sie böse Dinge nicht fördern, sondern abschaffen. Bete auch konkret darum, um Dinge, die ganz klar nicht biblisch sind, dass das aufhört. Wie Abtreibung oder dass der Staat meint, er hätte das Recht, unsere Kinder komplett zu erziehen oder irgendwelche solche Dinge. Betet dagegen. Der Herr kann das auch ändern. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Amen. Amen.